Reden über Medien. Der Podcast bietet Informationen, Diskussionen, Einschätzungen, Positionen zu Themen rund um Medien, Digitalität, immer im Kontext von Kindern und Jugendlichen. Ich spreche über Themen wie Medienerziehung, Medienbildung und die zunehmende Durchdringung digitaler Medien in Arbeitsfeldern der Sozialarbeit. Dieser Podcast ist für dich, wenn du in deinem Alltag mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest oder mit ihnen zusammenlebst. Dann kommst du sicher in die Situation, dass du mit ihrer Mediennutzung konfrontiert bist. Vielleicht bekommst du auch einen Spiegel zurück über deine eigene Mediennutzung. Du hast dich da auch entschieden, nicht einfach nur Zaungast zu sein, sondern so dieses vielbesprochene Kinder und Jugendliche begleiten in der Mediennutzung auch wirklich ernst zu nehmen und suchst einen Ort, der dir hilft, dieses Begleiten zu reflektieren, dieses Begleiten auch zu füllen mit ganz konkreten Tipps, was denn das bedeuten könnte. Ich begrüße dich zu dieser neuen Folge von Reden über Medien. In dieser Folge wird es darum gehen, was ist in den letzten 2 Monaten so passiert. Und für die Personen, die mir auf LinkedIn folgen, die werden die meisten Themen schon kennen. Ich werde ein bisschen entlang dieser Posts gehen, die ich gemacht habe. Und weil ich ja über diesen Kanal aktuelle Themen aufnehme und mit anderen teile, denke ich, macht es das auch Sinn, diese im Podcast aufzunehmen. Ich werde das mal ausprobieren, wie das ankommt. Es ist ja auch so, dass auf Social Media oft nicht die Zeit ist, auch noch 1-2 Worte dazu zu sagen. Ich mache das oft zwischendurch, da kommt irgendwas rein. Ich lese rein und verdichte halt so auf das, was am wichtigsten ist. Es wird also um Themen gehen, die soziale Arbeit und Digitalisierung betreffen, das zur Diskussion stehende Smartphone-Verbot für unter 16-Jährige wird Thema sein, es wird um Studien gehen, es wird also auch um Medienerziehung gehen. In der nächsten Folge habe ich wieder ein Thema vorbereitet, wo so ein zentrales Thema zur Diskussion ist. Ich werde da zum Thema, wie viel Bildschirmzeit ist gut für mein Kind, reden. Jetzt aber Einstieg in diese Folge zum ersten Post, da geht es um Digitalisierung und soziale Arbeit, um eine Veröffentlichung. Der Hinweis hierfür kommt von Jan Seiler, er ist Professor für soziale Arbeit und er stellt das Buch «Soziale Digitalisierung vor, Perspektiven zu den Schnittstellen von Technik und Gesellschaft». Dabei stellt er 2 Ergebnisse vor, die mich auch wichtig dünken, so wichtig, dass ich gefunden habe, das lohnt sich, das zu verbreiten. Und zwar ist eine der wichtigen Erkenntnisse, dass nicht alle Teile der sozialen Arbeit mit den gleichen Themen zu kämpfen haben. Und ich kenne das so aus meinem Arbeitsalltag. Da sind vielleicht Jugendarbeitende, die sich damit beschäftigen, wie man Apps entwickeln kann, wie man Tools entwickeln kann, die der Zielgruppe gut kommen. Da geht es darum, die sozialen Medien, die Jugendlichen nutzen, in die tägliche Arbeit einzubinden. Und da gibt es aber auch den anderen Teil der sozialen Arbeit, der vielleicht in einem Sozialdienst arbeitet, in der Jugendberatung oder in den Teilen, wo Menschen in schwierigen Lebenslagen bei der sozialen Arbeit in einer Form um Hilfe suchen. Und da stehen ganz andere Themen im Vordergrund. Da ist man noch damit beschäftigt, vor allem auch mit dieser Frage vom Zugang, dass nicht alle Zugang haben zu digitalen Mitteln und wie sie damit umgehen können. Das geht auch so in das Thema rein von digitaler Verwaltung. Also da möchte man auf der einen Seite vereinfachen, man möchte Ressourcen sparen, weil viele Sachen eben digital erledigt werden können. Aber da stellt sich natürlich so zentral die Frage, wer hat Zugang zu diesen Mitteln und wie steht es um die Kompetenzen der Menschen, die eben dann diese Tools nutzen sollten, um ihre eigenen Ressourcen zu schonen und auch die Ressourcen der Stellen selbst. Die Hoffnung dahinter ist, dass man vielleicht weniger Zeit braucht, um Administratives zu erledigen und mehr Zeit dann hat, um mit den Zielgruppen zu arbeiten, sie zu stärken, irgendwelche Lösungen zu finden, die ihre Lebenslagen dann vielleicht nachhaltig verbessern. Und eine andere Erkenntnis, die Jan Seiler hervorhebt und die auch mich sehr angesprochen hat, ist die Erkenntnis, dass sehr oft bei der Entwicklung von digitalen Tools die Menschen, also die Sozialarbeitenden, die nahe an den Klienten sind, die im direkten Klientenkontakt sind, oft nicht in die Prozesse der Herstellung dieser digitalen Tools eingebunden sind. Und das führt natürlich dazu, dass die Tools dann nicht gut eingesetzt werden können, dass sie bei den Sozialarbeitenden nicht ankommen, dass sie beim Klientel nicht ankommen. Und das Schlechteste, was dann natürlich passieren kann, ist, dass solche Projekte als erfolglos gestempelt werden und man dann das, und das habe ich ja auch schon in anderen Beiträgen so ein bisschen angemerkt, dass dann die Schlussfolgerung ist, Digitalisierung ist nichts für die soziale Arbeit oder das kann nicht funktionieren. Wünschenswert wäre, und das schlagen Sie auch in diesem Buch vor, dass es ganz wichtig ist, solche Projekte möglichst partizipativ zu machen, so zu machen, dass die Leute, die mit den Tools arbeiten oder die von den Tools dann auch profitieren sollen, dass es von diesen Menschen eben auch angenommen wird. Und als positives Beispiel könnte man hierfür jetzt ein Beispiel aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit nennen. Das Projekt eSpace, das jetzt am Laufen ist, das zum Ende kommt. Erste Resultate werden erwartet und da ist man hingegangen und hat mit den Sozialarbeitenden und mit den Jugendlichen, die in diesen Institutionen verkehren, darüber nachgedacht hat, welche Tools wären wichtig für eine Verbesserung der Situation. Also wie kann Kommunikation gestärkt werden, Vernetzung und so weiter. Da sind wir also sehr gespannt darauf, was da für Erkenntnisse erscheinen wird. Sobald diese da sind, werde ich sicher an dieser Stelle über das Projekt und die Ergebnisse berichten. Das nächste Thema, auf das ich eingehen möchte, ist die Veröffentlichung der SWIBE-Studie. Die wurde in Zusammenarbeit von verschiedenen Hochschulen und mit verschiedenen Autoren durchgeführt. Das erste Mal wurden in der Schweiz eine größere Menge Eltern befragt zu ihrer Nutzung von digitalen Medien in Bezug auf Kinder von 0 bis 5 Jahren. Und das haben sie relativ breit gemacht. Sie haben befragt, wie viel Zeit Kinder mit digitalen Medien verbringen. Sie haben nach dem Inhalt gefragt, mit denen die Kinder konfrontiert sind. Und sie haben nach Kontextinformationen gefragt. Und das Erfreuliche ist, dass in all diesen drei Bereichen man schließen kann, dass die meisten Eltern ihre Aufgabe gut machen. Also sie limitieren die Zeit, sie sind ein bisschen höher, wie es gewisse Empfehlungen sind, aber man merkt, dass Eltern da sehr restriktiv sind und sich viele Gedanken machen, was ihren Kindern dann auch gut tut. Weiter geben sich viele Eltern auch die Mühe, altersentsprechende Inhalte anzubieten und sie schauen darauf, dass auch der Kontext, in dem das die Mediennutzung stattfindet, schön gestaltet ist, dass sie das zusammen machen, dass es in einer liebenvollen Atmosphäre geschieht. Diese Studie ist erfreulich, weil sie eben zeigt, dass Eltern großteils ihre Aufgaben gut machen. Eine der Limitationen, wie in vielen solchen Studien, ist die, dass halt viele Eltern, die mitgemacht haben bei dieser Studie, eher einer privilegierten Gesellschaftsschicht anhören. Also das sind halt nicht die Leute dabei, die in schwierigen Lebenslagen sind. Das unterstützt aber so eine These, die ich sehr, sehr stütze, dass wir wie bei Social Media und der Medienerziehung allgemein nicht ein Problem haben, dass es eben niemand richtig macht und alle da ausgeliefert sind, sondern dass wir es mit einer Herausforderung zu tun haben und wenn die Ressourcen dafür da sind, mit diesen Herausforderungen umzugehen, dass die meisten das dann gut machen. Also auch das eigentlich eine gute Nachricht. Ja, und dann kommen wir zum großen Thema von nach den Ferien. Ich habe da zwei Interviews gegeben, die dann auch bei SRF erschienen sind. Weitere Kantone haben in den Schulen so ein gesamtkantonales Verbot erlassen. Auf einen Punkt möchte ich aber eingehen, weil ich noch nicht darüber gesprochen habe. Das wurde mir auch bewusst dann in der Auseinandersetzung mit der jetzigen Situation. Ich habe da auch die Begründungen gelesen, die die Kantone gegeben haben, warum sie dieses Smartphone-Verbot an Schulen machen. Und das Spezielle ist ja, dass man sich ja anscheinend bewusst ist, dass man mit Smartphones oder digitalen Medien auch lernen kann. Und darum hat man in das Gesetz geschrieben, dass Lehrpersonen unter Umständen, also wenn sie es für gut empfinden oder für den Unterricht für gut empfinden, dass man dann eben das Smartphone erlauben kann. Und das Spannende ist, dass ja eines der Argumente immer wieder ist, ja, da müssen wir nicht mehr diskutieren, wenn es einfach verboten ist, müssen wir nicht mehr diskutieren. Und was ich noch wichtig finde, ist in der Situation jetzt in diesen Kantonen, ist es ja nicht so, dass man nicht mehr diskutieren muss, weil es gibt Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind sehr vage formuliert und das heißt, dass man also diese Diskussionen trotzdem führen muss. Was sich aber verändert hat, ist, dass man jetzt die Diskussionen führen muss, wenn man die Geräte nutzen will. Also die Personen, die finden, wir wollen einfache Lösungen, wir wollen das weghaben, sind jetzt in der stärkeren Position. Und die Personen, die finden, hey, wir geben uns Mühe, diese Geräte einzusetzen, im Bildungssetting einzubauen, wir überlegen uns da etwas, das für diese Personen eben die Situation erschwert wurde. Eine andere Perspektive, die ich auch noch wichtig finde oder spannend finde, das war mir vorher nicht so bewusst, ist, dass zum Beispiel in der Romandie ja schon länger in verschiedenen Kantonen solche Verbote gelten. Was da aber gemacht wurde, und das finde ich sehr spannend, und das zeigt ein Stück weit auch so eine Art Kulturunterschied. Also die Romandie ist ja sehr nach Frankreich ausgerichtet auch, und da ist die Berührungsangst zu Verboten halt wie kleiner, man ist da ein bisschen autoritärer ausgerichtet, was jetzt erstmal für Menschen wie mich, die dann eher anti-autoritär eingestellt sind, vielleicht eher als Kritik sehen. Aber was ich da gesehen habe, ist, dass man in diesen Fällen sich sehr umfangreich Zeit genommen hat, eben gerade diese Ausnahmesituationen zu erkunden, zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen in diesen Fällen zu formulieren. Also da muss man wie nicht Angst haben, dass wenn man jetzt eben in dieser Ausnahmesituation ist, dass man dann einfach 1000 Diskussionen führen muss und zuerst die Lehrperson überzeugen muss und dann die Schulleitung und dann die nächste und alle haben Angst, weil es ist ja jetzt verboten, sondern da ist es klar geregelt. Wenn einer dieser Fälle eintrifft, dann hat man das Recht, eben dieses Smartphone trotzdem zu nutzen. Und das dunkt mich eben etwas, und ich habe das ja in vielen Fällen schon gesagt, dass halt diese Verbotsdiskussionen oft eine Ausweichbewegung sind. Man erhofft sich, dass man dann eben nicht mehr diskutieren muss, dass man dann eben weniger Arbeit hat. Und ich habe das auch schon in diesen Beiträgen, wo ich von Medienregeln spreche, schon ein paar Mal erwähnt. Der Unterschied, ob dann eben ein Verbot oder eine Einschränkung von Mediennutzung gemacht wird, um Zeit zu sparen, ist meistens auch so, dass man weniger dabei lernt. Und wenn man es richtig macht und sich eben Gedanken macht, sich eben auch an Rechten orientiert, die Kinder und Jugendlichen haben, dann werden solche Einschränkungen eben nicht Zeit sparen, sondern aufwendiger, weil man muss sich dann wirklich gut überlegen, was man macht und wie man diesen Rechten begegnen möchte. Also das war so für mich mein Learning von diesem Schuleintritt, von diesen verschiedenen Kantonen, die ein Smartphone-Verbot eingeführt haben. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Auch hier geht es wieder um dieses Verbot-Thema. Die Leopoldina, das ist eine wissenschaftliche Institution in Deutschland, hat ein Diskussionspapier herausgegeben, wo sie eine Stellungnahme machen zum Thema psychische Gesundheit und Smartphone-Nutzung. Das Erste, was mir aufgefallen ist, noch ohne reinzulesen, ist, dass die Einschränkungen, die sie vorschlagen, sie sagen, ich glaube, kein Social Media komplett vor 12 und noch so andere Altersangaben, dass die eigentlich nichts Neues sind, dass das alles Altersgrenzen sind, die man schon länger empfiehlt. Oft, oder das kommt dann eben darauf an, wo diese Empfehlungen auftreten, mit eben halt auch Kontextinformationen. Es ist ja zum Beispiel wie noch eine Frage, ob diese Altersgrenzen dann eben so vorher gar nichts und nachher alles darstellen sollen, weil man halt weiß aus der Medienpädagogik, aus der Erziehung, dass es viel schlauer ist, so quasi eine schleichende Einführung zu machen, dass man Kindern und Jugendlichen Zeit gibt, sich mit diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Also dass es nicht einfach so, jetzt heute hast du Geburtstag und jetzt hast du Zugang zu allem, sondern dass es ein breiter Prozess ist. Also das ist oft ungeklärt bei der Vorgabe von solchen strikten Altersangaben. Das andere, was auffällt, ist, wenn man dann in das Paper reinschaut, dass sie eine breite Auslegeordnung machen darüber, was man an Seiten der Wissenschaft über diese Zusammenhänge zwischen Social Media und psychischer Gesundheit weiß. Und wie das auch sehr umfangreich im Gesundheitsbericht gemacht haben, das so als Nebentipp, der ist auch in der Schweiz veröffentlicht worden, ist die Feststellung, dass eben die Situation nicht so eindeutig ist, wie sie oft vorgegeben wird. Also es gibt Studien, die zeigen, dass es Schwierigkeiten gibt. Es gibt andere Studien, die zeigen, dass es eben auch positive Seiten gibt oder dass eben diese direkten Zusammenhänge nicht vorgezeigt werden können. Und wenn wir jetzt über das Leopoldina-Paper wieder sprechen, das ist natürlich sehr ausführlich gemacht worden, sehr sauber gemacht worden und zeigt sehr schön diese Diskrepanzen, die es gibt, dass eben die Wissenschaft nicht eine klare Antwort hat, sondern man die Sache eben differenziert anschauen muss. Was dann etwas schade ist, ist, dass in dem Paper dann direkt an diese Analyse Empfehlungen gegeben werden, die aus meiner Sicht eben diesen Resultaten nicht gerecht werden. Es scheint so, als hätte man wie halt so gefunden, ja, und wenn wir auf der sicheren Seite sein wollen, dann verbieten wir es eben bis dann und dann und dann. Und dann ist es aus psychiatrischer Sicht das Sinnvollste. Es ist auffallend, dass eben auch kein Wort darüber verloren wird, dass es Menschenrechte gibt, dass es Kinderrechte gibt. Es wird nicht so sehr darauf eingegangen, all die Lernprozesse, die Social Media ermöglichen oder eben auch erfordern, dass man die lernt. Und so ist es etwas schade, dass man eben wie so auf die sichere Seite geht und dann einfach diese Grenzwerte empfiehlt. Dann muss man halt eben noch sagen, und das sagen auch die Autoren selbst, es ist ein Diskussionspapier, es soll Grundlage geben, um eben über dieses Thema zu diskutieren. Und zu einem sehr ähnlichen Schluss kommt auch der Gesundheitsbericht 2025, der erschienen ist. Im Gesundheitsbericht sind keine Empfehlungen formuliert, aber die Quintessenz aus der Analyse der wissenschaftlichen Studienarbeiten, die vorliegen, ist die ähnliche. Also es gibt positive Hinweise, es gibt negative Hinweise, es ist komplizierter und verstrickter, als es manchmal erscheint, und hier denke ich, kommt auch ein wichtiger Aufruf, der im Gesundheitsbericht auch erwähnt wird, ist, dass es noch mehr Forschung braucht, um eben diese Mechanismen besser zu verstehen und dann eben auch, ich sage jetzt, in der Praxis oder in der Erziehung oder in der Medienbildung eben auf Lösungen zu kommen, die Kinder oder Eltern oder Lehrpersonen, Sozialarbeitende unterstützen. Ja, das nächste ist dann ein Buchhinweis, den ich auch geteilt habe, der von Margrit Stamm kommt. Es geht hier um ein Buch «Produktive Realitätsverarbeitung – Sozialisation in einer Welt voller Unsicherheiten». In dem Buch geht es darum, die Jugend anzuschauen, wie ist die gestrickt. Du kennst sicher diese Diskussionen, die halt eben leider auch in Schlagzeilen gefügt werden, was die Jungen heute noch taugen und dass sie nicht arbeiten wollen und dass sie faul sind. Und da hängt natürlich eben auch diese ganzen Social-Media-Geschichten dahinter, weil diese dieses Bild halt noch verstärken. Und das Buch plädiert darauf, dass eben die junge Generation nicht faul ist, sondern sie sind sensibel und klug oder sensibel und klüger, als wir es vielleicht damals waren. Und solche Botschaften sind Balsam für meine Seele. Ich sage jetzt mal so als Jugendarbeiter oder als Mensch, der viel mit Jugendlichen zu tun hat oder eben auch mit Diskussionen um Jugendliche, der kennt das halt zu Genüge, wie immer versucht wird, die Jungen schlecht zu machen, ihnen Rechte abzusprechen, ihnen die Schuld für vieles zu geben. Und wenn ich dann lese, dass Klaus Hurelmann in diesem Buch dazu aufruft, hier wie in einen Paradigmawechsel zu kommen, der die soziale Arbeit, Bildung und den ganzen Umgang mit der Gesellschaft, mit der Jugend vorschlägt, bei dem wir eben halt nicht so diese Flucht ins Autoritäre machen, das erkennt man dann eben, dass man mehr Härte fordert, dass man mehr Strenge fordert, dass man so dieses Gefühl hat von, es braucht mehr Kontrolle, damit die Jugend wieder funktioniert. Das sehen wir in Vorstößen, die die Schule betreffen. Man möchte da wieder zurück, wie das früher war, und der Lehrer steht da mit dem Stock und man muss Gedichte auswendig lernen und man darf auf keinen Fall KI nutzen und man darf auf keinen Fall und man muss halt einfach ein bisschen mehr arbeiten. Das sagte zum Beispiel auch der Friedrich Merz immer wieder, man tut so, als müsste man einfach wieder lernen, die Ärmel hoch zu krempeln. Und das hat vieles ebenso mit diesem Bild zu tun, dass das Problem der nächsten Generation oder der heutigen Generation eben Faulheit ist und zimperlich ist und ja, wer sich ein bisschen in Kommentarspalten rumtreibt oder halt eben auch so, sag jetzt, halb seriöse Tageszeitungen liest, der kennt diese Melodie. Und Klaus Hurelmann plädiert da dafür, mehr Offenheit und mehr Wohlwollen und Sensibilität in diese Diskussion zu bekommen. Und ja, ich unterstütze das natürlich sehr. Also diese mehr Sensibilität in der Gesellschaft, mehr Empathie und mehr Rücksicht und mehr Einbesinnung wieder dafür, dass es eben vielleicht sinnvolle Arbeit braucht und nicht harte Arbeit, finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, von dem auch wir Erwachsene sicher profitieren können. Der nächste Hinweis ist nochmal ein Buch. Hier geht es um die Jugend und ihre Räume. Das ist auch ein bisschen Eigennutz, weil ich habe die große Ehre, ein Kapitel zu diesem Buch habe beisteuern können. Das Buch ist eine Zusammenfassung der Erkenntnisse aus dem Moja Plus Projekt, wo sich Jugendarbeitende aus 3 Ländern zusammengetan haben, um das Thema Jugend und ihre Räume zu diskutieren. Das Buch vereint einen vielseitigen Blick. Es geht oft auch um neue Räume, wie zum Beispiel eben digitale Räume, und ist sicher für Sozialarbeiter oder Jugendarbeitende eine spannende Lektüre, weil man Einblick bekommt in verschiedene Projekte, die es gibt, verschiedene Gedanken zum Stand der Dinge auch, wo wir heute stehen, wenn wir Jugendliche aufsuchen, außerhalb von den eigenen Gemäuern. Also es geht auch um Räume in der Offline-Welt. Es waren viele mobile Jugendarbeiter und Streetworker dabei, die da ihre Erkenntnisse zusammentragen. Vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung zu dem Kapitel, das ich für das Buch verfasst habe. Darin geht es erstmal um eine begriffliche Einordnung von digitaler Jugendarbeit und Online-Streetwork. Und darauf ableitend schlage ich vor, digitale Praxen, die in der Jugendarbeit passieren, anhand von Reflexionslinien zu reflektieren, die in der praktischen Arbeit fußen. Und einer der Grundgedanken, vereinfacht formuliert, ist der, dass ja viele Sachen, die wir in der Jugendarbeit online machen, nicht prinzipiell neu sind. Also eben die mobile Jugendarbeit ist ein gutes Beispiel. Wir gehen da auch in neue Räume. Wir haben da Erfahrungen gemacht, auf die wir in Fachwissen quasi konzentriert haben, wie man mit dieser Situation umgeht, dass man eben Gast ist in einem Raum, auf was man da achten muss und wie man sich da gut aufstellt, damit die Arbeit gut geschehen kann. Und mein Vorschlag ist, diese Erfahrung, die wir in der Offline-Welt mit Offline-Praktiken gemacht haben, dass sich die gut als Grundlage eignen, um eben auch digitale Praxen zu reflektieren und zu verbessern. Es braucht natürlich eine Kombination auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen oder mit theoretischen Überlegungen. Und wie man das so gemeinsam vereinbaren kann, um das geht es in dem Kapitel. Das Buch ist noch nicht draußen, die Vernissage des Buchs, die Buchpräsentation findet nächste Woche statt und sobald es natürlich verfügbar ist, werde ich den Link auf all meinen Kanälen teilen. Und wieder geht es im nächsten Beitrag um die Verbotsdebatte, diesmal eher auf die Art und Weise, wie die Verbotsdebatte geführt wird. Das ist ein Hinweis von Axel Kommer, der einen Beitrag teilt, den ich natürlich auch verlinken werde, wie alle anderen Artikel und Bücher und Links, die ich in diesem Bericht erwähne. Und da geht es um einen Beitrag von Nele Hirsch, die darauf verweist, dass es in diesen Debatten ja immer verschiedene Perspektiven gibt. Und die zwei Perspektiven, die sie hervorhebt, ist einerseits die Situation von Betroffenen. Also da ist vielleicht eine Familie und ein Kind und da ist etwas Schlimmes passiert, was mit digitalen Medien zusammenhängt. Und die haben natürlich eine strenge Perspektive darauf, wie das Kind hätte geschützt werden müssen. Und da ist es wie Verständnis, dass eben harte Verbote für alle oder so an die Verantwortungen des Staats quasi appelliert wird. Und die andere Perspektive, die sie in den Blick nimmt, ist dann die Perspektive von jemandem, der nicht betroffen ist, sondern in der Aufgabe ist, eigentlich Gesellschaft für alle gerecht zu machen. Also es kann nicht sein, dass die, die eben gut mit etwas umgehen können, dafür bezahlen, wenn andere nicht damit umgehen können und quasi ein Interesse daran haben, hier Lösungen zu finden, die eben für all diese Perspektive eine Lösung sind. Ist ein spannender Beitrag auf YouTube, wo ich dich einlade, da einmal reinzuhören. Und obwohl diese beiden Perspektiven so wichtig sind, postuliert der Beitrag auch, dass es uns halt nicht weiterbringt, einzelne Schicksalsschläge und Horrormeldungen so in Dauerschleife wieder hervorzuholen, um so eine Stimmung von Panik zu produzieren. Und ich habe das in anderen Kontexten ja schon ein paar Mal gesagt, meine Angst und Panik sind nicht gute Ratgeber für nachhaltige Lösungen. Und wenn wir solche Diskussionen in diesem Kontext von eben schrecklichen Fällen, die passiert sind, versuchen, eine Lösung zu finden, dann kommen wir nicht zu guten Lösungen. Und ja, ich denke, das ist sehr schwierig, weil diese einfach zu ignorieren ist auch keine Lösung. Also wir müssen auch für Einzelfälle eine Lösung haben oder eine Lösung erarbeiten. Und das Ganze kommt in einer Form eines YouTube-Videos. Ich lade dich ein, auch diesen zu hören. Wie gesagt, der Link ist in den Kommentaren verlinkt. Das nächste Thema ist dann quasi diese Kampagne, die in Uster lanciert wurde. Das ist eine breitere Kampagne zum Thema Aufmerksamkeit der Eltern für Kleinkinder. Da gibt es anscheinend viele Informationsmaterialien, die habe ich mir nicht genau angeschaut. Was ich so spannend gefunden habe, ist die Reaktionen auf vor allem die Plakatkampagne zu sehen. In der Plakatkampagne wurden Eltern gezeigt, die mit einem Kleinkind sind und die Eltern schauen aufs Handy und dann stehen da so Slogans wie Kinder brauchen nicht viel, nur Aufmerksamkeit. Und der erste Punkt, den ich da bringen will und der dann auch von Sarah Pfeffli in ihrem Beitrag, den ich verlinken werde, auch sehr gut aufgenommen wird, ist das halt eben Scham und Schuldzuweisungen nicht der richtige Weg sind, um in Menschen die Reaktion auszulösen, oh, ich möchte da zuhören und ich möchte da Stellung beziehen und ich möchte mich da reflektieren. Man kommt dann eher in eine Abwehrhaltung. Und ja, das ist ein Thema, wo sich viele solche Kampagnen damit rumschlagen müssen. Man hätte sich da ein bisschen mehr Sensibilität gewünscht. Ich finde dann schon auch eine der Claims, die Sarah Pfeffli sehr prominent macht, ist, ja, sie ist seit 10 Jahren Mutter und sie kann bestätigen, dass Kinder sehr viel mehr brauchen als Aufmerksamkeit. Also hier wird mit einem Satz etwas vereinfacht, etwas selbstverständlich gemacht, das eben im Alltag nicht einfach zu lösen ist. Und das nimmt Sarah Pfeffli mit vielen guten Beispielen auch auf. Ein sehr prägendes Beispiel finde ich das mit dem Schuhkaufen, also dass sie die Geschichte von jemandem aufnimmt oder die Situation von jemandem aufnimmt. Er findet so, ja, die Mutter ist vielleicht gerade dabei, diese Schuhe in der richtigen Größe zu bestellen, anstatt mit dem Kind irgendwie 4 Stunden durch die Stadt in engen Läden nach den richtigen Schuhen zu suchen. Und das bringt natürlich eben so diese Diskussion, die wir auch schon in vielen Fällen hatten, jetzt eher in Bezug auf Jugendlichen, dass man halt nicht sieht, was jemand macht, wenn er gerade am Handy ist und dass es viele Gründe gibt, mal seine Aufmerksamkeit eben aufs Handy zu richten und nicht auf das Kind. Das macht natürlich das Thema nicht weniger wichtig. Und da zeigen ja auch Studien, dass es auf Kinder eine nachteilige Wirkung hat, wenn Eltern immer am Handy sind. Aber das zeigt hier wieder, dass halt eben Situationen viel vielfältiger sind als eben diese Pauschalisierung eben einem vorzeigen wollen. Wenn wir jetzt aber noch die Swipe-Studie anschauen, dann können wir auch sagen, hey, eben, es ist ja nicht so, dass Eltern das prinzipiell nicht richtig machen. Finde ich auch noch ganz einen wichtigen Punkt. Also die Studie, die ich vorher erwähnt habe. Und ein anderer Punkt ist, wenn ich jetzt wieder so die Jugendarbeiterbrille aufsetze, dann ist es halt schon spannend zu sehen, dass wenn man halt jemandem etwas wegnehmen möchte, der eine Stimme hat oder die eine Stimme hat in diesem Fall, dann werden die laut und dann kommen die zur Sprache und dass halt das etwas ist, das wir bei den Jugendlichen und bei den Kindern nicht haben. Also wir können diese Diskussion um Smartphone-Verbot und um Handys im Schulhausverbot, wir können diese führen und wir führen die hauptsächlich ohne dass Kinder und Jugendliche diese mitbekommen. Ich habe in den letzten 2 Wochen ein paar Jugendliche gefragt, ob sie diese Situation und diese Diskussionen kennen. Und die meisten wissen nichts davon, dass so etwas diskutiert wird. Das ändert dann auch nichts daran, dass es gewisse Umfragen gibt. In Deutschland wurde so eine gemacht, wo man Jugendliche befragt hat und Eltern befragt hat, was sie halt zu einem solchen Verbot meinen. Wir haben ja auch schon diese Sotomo-Umfrage, war auch schon in den Medien, wo man gefragt hat und eben ganz viele Eltern finden, ja, unbedingt verbieten. Und das Spannende finde ich dann schon auch, dass in dieser Studie, und die wird ja dann auch so kolportiert, die Jugend möchte selber ein Handy verboten, wenn man die und das sind glaube 60%, kann man sagen, haben gesagt, ja, sie sind für ein Verbot von Handys, von Social Media unter 16 Jahren, dass das vor allem die sind, die schon 16 waren. Also wir sind sehr großzügig darin, die solche Sachen zu verbieten für die anderen. Und schon bei den Jugendlichen, die unter 16 sind, sind es dann noch knapp, glaube 30 oder 35%, die das befürworten würden. Ja, und an dieser Stelle komme ich gerade nicht drum herum, auch noch darüber kritische Worte zu verlieren, weil das ja oft auch so dargestellt wird, dass während dieser Umfragen dann das wollen Eltern und das wollen Jugendliche. Und ich finde, wir müssen da aufpassen, dass wir Befragungen nicht als gesicherte Erkenntnisse nehmen, weil wir wissen nicht, wie diese Befragungen gemacht wurden, wer alles beteiligt wird. Und ich finde auch diesen Gedanken noch schwierig Themen, die mit Rechten und Menschenrechten zu tun haben, so quasi per Abstimmung zu entscheiden. Für mich zeigt sich hier so ein seltsames Demokratieverständnis, also dass man eben Rechte einfach abschaffen kann, wenn die Mehrheit dafür ist. Also wir machen eine Abstimmung und dann kann man Todesstrafe wieder einführen und Sklaverei wieder einführen. Und ja, das sind jetzt gerade so heftige Beispiele. Aber da wären wir auch dagegen, also bei solchen Entscheidungen, wo wirklich fundamentale Rechte tangiert sind, finde ich es schwierig, sich einfach auf Befragungen sich zu berufen. Dann sind wir schon beim letzten Beitrag, der ist jetzt eine Woche alt, da ging es um die Situation in Nepal, wo die Regierung von einem Tag auf den anderen 24, 25 Social Media abgeschaltet haben. Ich habe mich da ein bisschen in die Nesseln gesetzt mit dem Kommentar «Pam, Nepal, die tun was, Social Media Verbot ohne Adultismus». Und ich habe mich da hinreißen lassen, das Thema jetzt nur aus dieser aktuellen Debatte heraus quasi zu reißen. Das hat sich dann auch gezeigt, dass diese Unruhen dann sehr viel größer wurden. Da sind Menschen gestorben. Da ist eine schwierige Situation zwischen Regierung und ihrer Bevölkerung. Da geht es um Demokratie und Teilhabe und Rechte. Und im Nachhinein tut mir das leid, dass ich so das leichtfertig in die Welt posaunt habe. Ich habe den Beitrag dann aber auch um meine Gedanken dann nochmal ergänzt, die ich hier nochmal wiederholen will. Und den Punkt, den ich so gesehen habe, vor allem in dem Beitrag, ist, was es bei Menschen auslöst, wenn man Social Media einfach abschaltet. Also man könnte sagen, ja, wenn wir Social Media so schlimm finden und so nutzlos und so oberflächlich und so Zeitverschwendung, wie wird das ständig quasi kolportiert, dann wäre ja das durchaus eine Lösung, dass wir diese sozialen Medien einfach abstellen. Die Heftigkeit dieser Reaktion zeigt ja aber auch, dass soziale Medien eben eine ganz stark andere Seite auch haben. Sie sind wichtig für öffentliche Diskussionen, für Kommunikation, für Selbstverständnis, für Selbstwahrnehmung. Auch ein wichtiger Teil, der auch von jemandem kommentiert wurde bei dem Beitrag, ist ja, dass vor allem autoritäre Regimes auch vor Abstimmungen und solchen Ereignissen noch oft Eingriffe führen in soziale Medien und da Beiträge ganz verbieten oder eben ganze Netzwerke abschalten. Und das ist ja eigentlich eine Bestätigung der Wichtigkeit solcher sozialen Medien, weil sie der Bevölkerung erlauben, sich auszutauschen, diese oft hervorgeholte Meinungsäußerungsfreiheit, die Meinungsbildung, die mit sozialen Medien zusammenhalten, diese Wichtigkeit von sozialen Medien, sich zu organisieren, sich zu finden um ein Thema, sich gegenseitig zu verstärken, zu organisieren, Kampagnen zu machen. Sie sind inzwischen, und das vergessen wir manchmal in diesen Diskussionen, eben ein wichtiger Bestandteil von Demokratie und Politik geworden und darum eben wichtig. Und das zeigt umso mehr, dass wir diese auch regulieren müssen, damit sie diese Funktionen möglichst gut ausfüllen und nicht manipulieren. Weil das ist natürlich schon eine Gefahr, dass wenn diese Medien so eine wichtige Stellung haben in einem gesellschaftlichen Diskurs, dass da möglichst wenig Manipulation stattfinden, dass man nachvollziehen kann, wie jetzt KI oder Algorithmen in diese Debatten eingreifen oder diese in verschiedene Richtungen steuern können, indem sie vielleicht Empörung bevorzugen oder vermehrt ausspielen. Also wichtig, dass wir regulieren, dass wir schauen, dass dieser Raum uns zur Verfügung steht, möglichst gesund zur Verfügung steht und auch anzuerkennen, wie wichtig dieser Teil für unser Zusammenleben geworden ist. Somit wären wir am Ende von dieser Folge, wieder eher eine Wirrwarr-Folge mit viel Meinung und Einblicke und vielen verschiedenen Themen, obwohl ja dieses Thema mit dem Umgang mit diesen Verboten ist, man merkt, es ist ein wichtiges Thema für mich. Im nächsten Beitrag soll es dann umso mehr sich wieder konzentrieren um ein Erziehungsthema oder um ein Thema der Medienerziehung. Ich werde darüber sprechen. Über die Frage, wie viel Bildschirm ist gut für mein Kind. Ich freue mich, dass du wieder da bist nach dieser Sommerpause, dass du bis zum Schluss geschaut hast. Wieder die Einladung zum einen oder anderen, was ich in dieser Folge gesagt habe, auch deine Meinung abzugeben. Du hast wie immer die Möglichkeit, dich über Kommentarspalten zu melden. Ich werde auch wieder diese Umfrage verlinken, die du nutzen kannst, um mir ganz anonym auch Rückmeldungen zu geben. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes, wie dir eine gute Zeit zu wünschen. Danke fürs Zuhören. Bis bald und tschüss.